HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Das glitzert gewaltig, auch wenn nebenbei noch an den Kulissen geschraubt wird. 400 Filme in 11 Tagen und jede Menge Glamour.
Es ist seine letzte Eröffnung, seine letzte Berlinale als Chef. 18 Jahre hat Dieter Kostlik das Festival geprägt.
Wir lassen es noch mal krachen.
Er hat die ganze Berlinale wach gemacht, glamourös gemacht, selbstbewusst gemacht.
Das Allerwichtigste war, erstmal den deutschen Film wieder präsenter zu machen. Das war ja nicht, dass er nicht da war auf der Berlinale, er war einfach nicht präsent.
Seine letzte Berlinale widmet Kostlik den Frauen. Von 17 Filmen im Wettbewerb sind 7 von Regisseurinnen gemacht. So viele wie noch nie auf einem großen Festival.
Dieter Kostlik hat die Filme nicht ausgewählt, weil sie von Frauen, sondern weil sie großartig sind. Das ist ein großer Schritt nach vorn. Vor 10 Jahren war das noch nicht so.
Ich bin der Überzeugung übrigens, dass das Kino bleiben wird. Stream hin, stream her. Und ich glaube, in Zukunft werden Filmfestivals eigentlich noch bedeutender werden, weil sie nämlich Filme zeigen, die man sonst gar nicht mehr sehen kann.
Ist damit schon alles gesagt über diese Berlinale? Nicht ganz und vor allen Dingen nicht so ausführlich, wie es sein muss. Dieses Jahr ist nämlich die Berlinale selber Filmstoff. Etwas geht zu Ende, der Chef räumt seinen Schreibtisch. 18 Jahre lang war Dieter Kostlik der König der Bären. Im Film ist sowas die Sequenz Abschied. Ritt in den Sonnenuntergang, unterlegt mit pathetischen Klängen, Rückblende auf die einstigen Heldentaten und dann vorwärts in die Zukunft. So war es gestern auch bei der Eröffnung der Berlinale. Etwas geht zu Ende und Neues beginnt mit seinen Nachfolgern. Allerdings muss für diese Zukunft erst noch das Drehbuch geschrieben werden. Und darauf sind wir alle gespannt. Wir, die Filme lieben und diejenigen, die sie machen. Die Liebenden sind in Deutschland immer noch zahlreich, auch wenn die Besucherzahlen im vergangenen Kinojahr zurückgegangen sind. Und wie viele Menschen unmittelbar vom Filmemachen leben, erkennt man an jedem Abspann. Es ist eine gewaltige Jobmaschine, wenn auch für die meisten Künstler und Zuarbeiter eine prekäre. Deren finanzielle Lage war aber gestern bei der Eröffnung in Berlin natürlich nicht das Thema. Wer über den roten Teppich am Potsdamer Platz stolzierte, der wollte, na klar, gut aussehen und beklatscht werden. Und die schönste der Schönen, das war die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die dieses Jahr die Jury leitet, deren Urteil also zählt. Sie sah wunderbar aus. Der rote Teppich am Potsdamer Platz ist übrigens aus recycelbaren Fischernetzen. Er genügt also höchsten ökologischen Ansprüchen. Aber wie ist das mit den ästhetischen Ansprüchen an die Filmkunst? Wer gewinnt am Ende den goldenen und den silbernen Bären? Und warum? Um diese begehrten Preise konkurrieren 17 Filme im offiziellen Wettbewerb, 3 davon aus Deutschland. Dazu jetzt mehr. Also, Vorhang auf für die Berlinale. Und für Julia Fissmann, die gestern Abend auch dabei war.
Gleich zu Beginn der Eröffnungsgala gab es stehende Ovationen für den scheidenden Festivalchef Dieter Kostlik, als Moderatorin Anke Engelke und Max Rabe dem Mann mit dem roten Schal ein Ständchen im Duett sang.
Wetter ist egal, manchmal kommt der Schnee von oben, Mann mit rotem Schal, wir sind nur wegen dir hier, wegen dir sind wir hier.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters ehrte ihn als den Herr der Bären, der bei der Filmauswahl stets politische Haltung zeige.
Hätte ich, wie du, einen schwarzen Hut, ich würde ihn zur heutigen Eröffnung deiner letzten Berlinale ziehen.
Das größte Kompliment an ihn seien die 350.000 verkauften Berlinale-Tickets. Es sei der Verdienst von Dieter Kostlik, dass die Berlinale so ein großes Publikumsfestival geworden sei, sagte die Kulturstaatsministerin. Dieter Kostlik wirkte gerührt, nahm sich an diesem Abend aber sehr zurück. Auf dem roten Teppich begrüßte er mit herzlichen Umarmungen die Stars des Abends, Jurypräsidentin Juliette Binoche und Schauspielerin Andy MacDowell. Immer wieder kamen Dieter-Rufe aus der Fankurve am roten Teppich und die deutschen Schauspielerinnen verneigten sich vor ihm. Für Heike Makatsch ist es kaum vorstellbar, dass das die letzte Berlinale von Dieter Kostlik sein soll.
Ja, es ist irgendwie ein unangenehmer Gedanke, ehrlich gesagt. gesagt, weil er dem Ganzen doch so viel Exzentrik und Charme verliehen hat. Der rote Schal und ja, ein humorvolles Berlin.
Martina Gedeck lobte Kosliks Einsatz für starke Frauen im deutschen Film. Er habe Schauspielerinnen wie Nina Hoss oder Birgit Minichmeier groß gemacht.
Ich habe ihm auch sehr viel zu verdanken. Also er hat ja viele meiner Filme hier auf dem Festival gespielt und ich war in der Jury schon sehr früh und habe einfach ja, viel teilgenommen hier und viele tolle Erlebnisse gehabt hier.
Fatih Akin freut sich ausgerechnet bei dieser besonderen Berlinale mit seinem Film Der goldene Handschuh über den Serienmörder Fritz Honka im Wettbewerb zu sein.
Ganz besonders. Das ist halt, ich habe dem Mann so viel zu verdanken. Meine ganze internationale Karriere hat hier angefangen. Und er war damals Direktor 2004 und ich bin einfach nur glücklich, den Film rechtzeitig fertig bekommen zu haben. Und dass Kosik und seine coolen Filme auch genommen zu haben. Somit ist das so ein familiärer Abschied.
Mit dem in New York spielenden Drama The Kindness of Strangers von der dänischen Regisseurin Lone Scherfig wurde die Berlinale eröffnet. Eine Mutter flieht mit ihren beiden Kindern vor dem gewalttätigen Ehemann und findet Hilfe von Fremden. Für die einen rührseliger Kitsch, für Tatortkommissar Marc Waschke ein poetischer Eröffnungsfilm.
Ich mochte sehr, dass das so im besten Sinne Kino war, dass es auf eine sehr, sehr poetische Weise nicht so getan hat, als wäre es Wirklichkeit. Und ich fand das einen sehr schönen Eröffnungsfilm, weil das charmant, beschwingt, fett und berührend Kino war.
Das war doch schon mal ein Auftakt. Mit der Auswahl dieses Eröffnungsfilms hat Direktor Dieter Kosslick für ästhetische Kontroversen gesorgt. Ulrich Sonnenschein, unser Filmmann in Berlin. Kosslick muss heute auch heftige Verrisse des Eröffnungsfilms wegstecken, den er ja ausgewählt hat. Von Entsetzen ist die Rede, von vertaner Chance. Das zielt direkt auf den Mann, der gestern noch so liebevoll gefeiert wurde, in Anlehnung an einen französischen Filmtitel. Sie küssten und sie schlugen ihn. Passt so ein Abgang zu Dieter Kosslick?
Absolut. Also ich glaube, dass Dieter Kosslick auch sich so ein bisschen einen Scherz erlaubt hat mit diesem Film. Im Zentrum dieses Films Kindness of Strangers steht eine Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, die lernen will, sich selbst zu vergeben. Und ich glaube, dass die Kritiker da mal gucken sollten, wie es sich anfühlt, anderen zu vergeben, die alle jetzt böse über diesen Film herziehen. Lone Scherfig hat hier einen silbernen Bären für einen äußerst politischen Film gewonnen und das war richtig so. Jetzt kommt sie mit einem Film, wo Kritiker sehr schnell die Worte KITSCH auspacken und draufschlagen möchten, einfach weil er Wohlfühlkino bietet. Und die Berlinale ist nun wirklich kein Ort, wo Wohlfühlkino großen Platz hat. Es ist das politischste unter den großen A-Festivals und das weitere Programm wird zeigen, dass dieser Film von Lone Scherfig, dieses Liebesmärchen in New York, diese Liebeserklärung, wie sie sagte, die sie drehen wollte an eine Stadt, die ihr unglaublich gut gefällt und die von einem Mann beherrscht wird, der ihr nicht so gut gefällt. Also da ist auch Politik drin und ich denke, dass man einen Film, der mit allen Mitteln Kindness rüberbringen will, nicht so bösartig behandeln sollte.
Holt das jetzt die Begeisterung, diese sehr vielfältigen und zwiespältigen Kritiken, holt das die Begeisterung über die Beteiligung von so vielen Regisseurinnen in der Berlin auf den Teppich? Oder reizt es noch viel mehr die Neugier darauf, wie anders erzählen eigentlich Frauen die Welt? Und macht das einen Unterschied für uns, das Publikum?
Ich finde das ganz schwierig, Filme an Geschlechtern festzumachen. Ich glaube, es gibt gute Filme von Frauen und genauso schlechte. Es gibt natürlich sehr viel mehr Filme von Männern, also gibt es auch sehr viel mehr schlechte Filme von Männern. Aber ich könnte nicht sagen, was eine typisch weibliche Sichtweise ist, was den weiblichen Film auszeichnet im Unterschied zu einem wie auch immer gearteten männlichen Film. Ich gucke Filme und dann erst betrachte ich das Geschlecht des Regisseurs.
Das muss jetzt mal gesagt werden. Und ein Blick in die Arbeit eines Filmkritikers. 400 Filme laufen in Berliner Kinos bis zum 17. Februar. Sie, Uli, haben bereits 4 Filme gesehen. Waren das Geschichten, die Sie gefesselt haben, die nach ästhetischen Kriterien intelligent, überraschend sind und nach politischen Kriterien womöglich sogar gegen den Strich gebürstet?
Also fangen wir mal tatsächlich mit den Filmen an, die eine politische Botschaft haben. Und wie gesagt, Berlin ist bekannt dafür, dass es Filme zeigt, die politisch einmischen wollen, die sich darstellen wollen. Da ist ein Kinodebüt einer jungen deutschen Filmemacherin, Nora Finkscheid heißt sie, Systemsprenger heißt der Film. Und dieser Film erzählt eine Geschichte, die ich so noch nicht gesehen habe, von der ich kaum wusste, dass es existiert. Systemsprenger werden Jugendliche, meist junge Menschen genannt, die sich nicht einfügen können, die so eine geringe Frustrationstoleranz haben, dass sie ausflippen bei jedem Misserfolg, bei jedem Nein, bei jedem Verbot, bei jeder Regel, die ihnen entgegentritt. Und von diesem Menschen, einem solchen Menschen handelt der Film. Benny heißt die junge Hauptdarstellerin, eigentlich Bernadette, aber den Namen mag sie nicht und auch da ist schon klar, Junge oder Mädchen, das ist hier gar nicht so wichtig. Die Filmemacherin hat sich aber ein junges Mädchen, neunjähriges Mädchen als Hauptfigur auserkoren, um eben nicht in diese Pubertätsfalle zu tappen oder in diese Umwelt- oder milieugeschädigten jungen Menschen, die dann aus dem System herausfallen, sondern hat sich ein ganz kleines Kind vorgenommen, das unglaubliche Aggressionen hat und alles Mögliche zerstört und dabei eigentlich nur geliebt werden will. Dieser Film ist unglaublich packend und sehr, sehr anstrengend, weil man ständig konfrontiert ist, auch als Zuschauer mit dieser Aggression. Insofern genau das Gegenteil von dem sanftmütigen Kindness of Strangers von gestern Abend.
Uli, Sie berichten seit vielen Jahren als Kritiker für unsere Kulturwelle HR2 über die Berlinale. So auch wie der Autor Harald Martenstein, der vor ein paar Tagen im Tagesspiegel schrieb, ich zitiere das mal, in Berliner Filmen kann er sicher sein, dass er zu den gängigen Konflikten die hundertprozentig korrekte Haltung serviert bekommt. Mit Zweifeln, Zwischentönen und Ambivalenzen werde das Publikum selten behelligt. Auch Ihre Erfahrung?
Überhaupt nicht. Es ist natürlich richtig, dass es diese Filme gibt. Zum Beispiel ist es der neue François Ozon-Film, der hier gerade lief. Gott sei Dank, Grâce à Dieu heißt er im Original. Und erzählt die Geschichte von Bernard Pénard. Das ist ein kindesmisshandelnder Priester in Frankreich, der über 70 Jungen sexuell belästigt hat und dessen Prozess gerade läuft. Und ein französischer Anwalt hat alle möglichen Hebel versucht, in Bewegung zu setzen, um zu verhindern, dass dieser Film überhaupt ins Kino kommt. Denn der Fall des Päderasten Prénat wird überschattet von dem Fall von Philippe Barberin. Das ist ein Kirchenoberer, der eben diesen Priester gedeckt hat und seine Machenschaften unter den Tisch hat fallen lassen und ihn immer wieder eingesetzt hat in Jugendlagern, in Pfadfindergruppen, also in Kontakt gebracht hat mit der Gruppe, der er so großes Leid zugefügt hat. Solche Filme sind direkt und klar und da gibt es wenig Zwischentöne, aber der mongolische Krimi beispielsweise, der gerade eben zu Ende ging, der besteht quasi nur aus Zwischentönen, denn die Krimihandlung ist in der ersten Szene quasi schon aufgelöst. Da liegt eine tote Frau und daneben sitzt der Mörder.
Ulrich Sonnenschein, besten Dank nach Berlin. Noch hat die diesjährige Berlinale alle Chancen, Kritiker und Publikum von sich zu überzeugen. Und mit einer Wahl hat Festivaldirektor Dieter Koslik alle schon vorher einmütig begeistert. Mit Jurypräsidentin Juliette Binoche.
And I also want to say hello to Cate Blanchett. I'm absolutely happy that she's here. She has a little baby, a little boy. He is here and I know how a mother, no, I don't know how a mother feels, but I mean, I know how it feels, how it could feel. I think, anyway, Kate, thank you for coming with a baby and...
Koslik, Redakteur, Pressesprecher, Redenschreiber, Filmförderer und nun Berlinale-Chef, folgt auf den stillen Festivalmacher Moritz de Hadeln. Koslik lüftet ordentlich durch. Der Filmmarkt wird größer, ebenso das Kinderfilmfest, das heißt jetzt Generation. Der letzte Berlinale-Sonntag wird Publikumstag. Die Berlinale gastiert in Kiez-Kinos, kulinarisches Kino, Panels, Kunst und es gibt einen Ort, der die Kinofans magisch anzieht. Der lange rote Teppich am Potsdamer Platz. Dort erscheinen im Februar 2008 die Rolling Stones. Martin Scorsese hat einen Film über die Stones gedreht, Shine a Light. Zum ersten Mal wird mit einem Dokumentarfilm das Festival eröffnet. Ausnahmezustand am roten Teppich.
Endlich, sie sind da, alle vier. Mit einer guten halben Stunde Verspätung halten die Limousinen der Stones vor dem Berlinale-Palast. Und tausende Fans flippen völlig aus. Von allen Seiten schreien sie durcheinander. Mick, Keith, Ronnie. Und die Rock'n'Roller lassen sich viel Zeit, schreiben Autogramme hier, geben Interviews dort. Selten war die Berlinale so im Fieber.
Und Mick Jagger bedankt sich bei
Dieter Koslik, the director of the festival. This is going to be the world premiere of our Shine a Light movie.
Es ist scheinbar nichts unmöglich. 2 Jahre später, im kalten Winter 2010, Open-Air-Kino vor dem Brandenburger Tor. Bei Minusgraden und Schnee läuft Metropolis in restaurierter Fassung. Und Till Schweiger, der gerade mit 2 Ohrküken einen riesen Kinoerfolg eingefahren hat, aber nie zur Berlinale eingeladen wurde, sagt anerkennend:
Ich finde, dass der Dieter Kosslick als Leiter das super macht und hat einen hohen Unterhaltungswert und die Leute kommen und es ist ja ein Publikumsfestival und es hat einen Wahnsinnsandrang und es ist super für die Stadt.
10 Tage Berlinale-Party am Potsdamer Platz und rundherum. Aber die politische Realität holt das Festival immer wieder ein. 2011 wird der iranische Regisseur Jafar Panahi in die Jury gewählt, doch sein Sitz bleibt leer. Denn Panahi hat im Iran Berufs- und Reiseverbot. Er dreht trotzdem und 2-mal erhalten seine Filme den Goldenen Bären. Kosslick schafft es, Ernsthaftigkeit und Glamour zu verbinden. Er gewinnt im Jahr 2016 Meryl Streep als Jurypräsidentin, holt mal wieder George Clooney mit einer Komödie nach Berlin. Und der wiederum nutzt die Gelegenheit für ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel.
It's an honor to see a country take such responsibility for people who need help.
Dieter Kosslick hat Erfolg. Über 330.000 verkaufte Eintrittskarten in jedem Jahr. Sein Vertrag als Festivaldirektor wird 2014 noch einmal verlängert. Seitdem ist klar, die 69. Berlinale, die Berlinale im Jahr 2019 wird seine letzte sein.
Tja, Kino ist Handwerk, Radio auch, vor allen Dingen in der Live-Sendung. Das war auch nicht der Beitrag über Juliette Binoche, sondern über Dieter Kosslick. Wir sitzen hier halt auch am Schneidetisch und versuchen hin und her zu fahren. Jetzt ein Ausschnitt aus dem Film des deutschen Regisseurs Fatih Akin, der mit seinem goldenen Handschuh über den Serienmörder Fritz Honka, ein Film, der dort gedreht wurde, wo Honka seine weiblichen Opfer fand, in Hamburg, auf der Berlinale um den Goldenen Bären ins Rennen geht. Entsprechend derb übrigens, weil er in Hamburg gedreht wurde, im Milieu rund um St. Pauli, ist die Sprache dieses Films.
Früher, an der katholischen Mädchenschule, die Nonnen da, das glaubt man nicht. Hallo, hört mir hier einer zu?
Ich höre Ihnen zu.
Sie meine ich aber nicht. Ich meine die Damen hier. Ich war mehrere Jahre da. Aber glaubt mal nicht, dass ich eine von denen gewaschen hat. Hört ihr? Die haben ihre Kutten angehabt. Und unter den Kutten haben die keine Unterhosen angehabt. Die rochen nach Pisse. Da musste ich da die Beine hochkrabbeln und musste den Finger reinstecken und so Männekes.
Ist der goldene Handschuh ein heißer Kandidat der diesjährigen Berlinale? Der goldene Bär für Regisseur Fatih Akin, nicht nur wäre das sein zweiter seit 2004, es wäre natürlich auch eine Verbeugung vor dem scheidenden Direktor Dieter Kosslick, der 18 Jahre lang das Festival geleitet hat. Und jetzt ist Juliette Binoche dran als Jurypräsidentin. Hat sie da ein entscheidendes Wort bei der Verleihung des Oscars mitzureden. So, jetzt gucken wir mal, was wir über sie erfahren.
Ein Freigeist ist sie, wagemutig, unerschrocken, offen für alles, vor allem Neues. Diese Frau kennt keine Angst, oder sie zeigt sie zumindest nicht. Ich glaube, der Schauspieler muss in das Neue aufbrechen, sich ins Unbekannte stürzen können, ein bisschen wie ein Stier. Blindlings, furchtlos drauf los. Juliette Binoche lernt das früh. Sie ist 18 Jahre alt an der Schauspielschule, noch hat sie keinen einzigen Film gedreht. Ich hatte einen Theaterlehrer, der mich ganz gut auseinandergenommen hat. Das hat mir erlaubt, einen Teil in mir selbst zu entdecken, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Und die Stille und Zeit, einen Raum in mir zuzulassen. Daher macht mir Stille keine Angst, weder im Leben noch im Kino. Ich liebe sie vielmehr, weil sie eine Fülle von Emotionen, Empfindungen, Gedanken erlaubt. Man mag kaum glauben, dass die Stille so wichtig ist für sie. Mit 54 Jahren ist Juliette Binoche so gefragt wie immer. Sie dreht einen Film nach dem nächsten, fast 70 sind es mittlerweile. Die Liebenden von Pronneuf, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die 3-Farben-Trilogie mit Kieślowski, für den sie ein Angebot aus Hollywood sausen lässt. Wir haben uns sofort über philosophische Fragen unterhalten, Leben, Tod. Ich hatte einen Moment nachgedacht, ob ich blau machen sollte, weil Steven Spielberg mich für Jurassic Park haben wollte. Also musste ich eine Entscheidung treffen und das habe ich getan. Juliette Binoche kann aber auch Hollywood und massentauglich, was sie 2000 in Chocolat mit Judi Dench und Johnny Depp beweist.
Would you like to come in for some chocolate?
Schokolade gefällig? Chocolat bringt dir eine Golden Globes und eine weitere Oscar-Nominierung ein. Der Oscar für die beste Nebenrolle stand da schon längst im Regal. Sie hatte ihn 1997 aus der Hand des mittlerweile verfilmten Kevin Spacey für Der englische Patient bekommen.
And the Oscar goes to Juliette Binoche in The English Patient.
Ihre Dankesrede ist typisch Binoche.
I'm so amazed.
Ich bin sehr überrascht. Das ist ein Traum. Es muss ein französischer Traum sein.
It must be a French dream, I think. Bye.
Was hat ihr der Oscar gebracht?
Ça m'a donné une liberté, en fait.
Er hat mir eine große Freiheit gebracht und die Möglichkeit, mit Regisseuren aus aller Welt zu drehen. Das wollte ich, in der ganzen Welt drehen. Eine Freiheit, die Juliette Binoche ausdehnt, wo sie nur kann. Sie kämpft gegen den Klimawandel und hat 2016 mit anderen Schauspielerinnen wie Queen Latifah eine Non-Profit-Produktionsfirma mitgegründet, We Do It Together, die Frauen in der Filmindustrie finanziell fördert.
Juliette Binoche wird nicht dabei sein, aber Dieter Kosslick wird es, wenn am 16. Februar der Amnesty-Filmpreis vergeben wird. Mit ihm würdigt die Jury nämlich jene, die Menschenrechtsthemen auf besondere Weise abbilden und erlebbar machen. Auch das gehört zur Berlinale. Und Sabine Wessels ist zuständig für diesen Preis. Ich fragte sie vor dieser Sendung zur Auswahl von Amnesty International. Preis stehen Filme aus Brasilien, aus dem Sudan, aus Chile und Indien, aus den USA und auch von der deutsch-iranischen Regisseurin und Schauspielerin Mariam Sareh. Der Film heißt Born in Evin. Evin ist ein berüchtigtes Gefängnis im Iran. Wie geht's da um Menschenrechte?
Ja, wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich einen Film aus der Perspektive deutsches Kino dabei. Wir sichten ja normalerweise sonst nur Wettbewerb, Forum, Panorama und Generation. Wir hatten allerdings den Eindruck, dass eben Born in Evin, ein Film einer deutschen Regisseurin, die in diesem berüchtigten Gefängnis in Teheran geboren ist, ja doch so stark, sage ich mal, sich mit einem Amnesty-Thema, nämlich mit den Folgen der politischen Haft beschäftigt, dass wir den einfach nicht rauslassen konnten. Wir haben ja selber auch Pega Feridoni in der Jury, die ebenfalls in Teheran geboren ist, mit 2 Jahren nach Deutschland kam. Insofern haben wir da natürlich auch jemanden, sage ich mal, der kaum eine größere Expertise mitbringen kann, was nun eben die Qualität und die Realität dieses Films anbetrifft.
Zumal er richtig sitzt zum 40. Jahrestag der Revolution im Iran. Gedreht werden konnte dieser Film natürlich nicht dort, sondern nur in demokratischen westlichen Ländern. Ist das ein Kennzeichen der von Ihnen gesichteten Filme im Wettbewerb, der Filme, die um den Amnesty-Filmpreis ins Rennen gehen, dass die Regisseure in manchen Herkunftsländern nicht frei arbeiten können?
Ja, unbedingt. Also Sie haben ja sicher auch verfolgt, dass auf der Berlinale immer wieder auch ein Stuhl freigehalten wurde für den Regisseur Jafar Panahi aus dem Iran, der dort seit vielen Jahren auch schon im Hausarrest sitzt. Ihm ist es ja wirklich mehrmals inzwischen gelungen, sozusagen inoffiziell Filme zu drehen mit kleinsten Mitteln und irgendwie unter dem Radar sozusagen zu senden. Für solche Fälle, wo Regisseure entweder überhaupt nicht arbeiten können oder dafür letztendlich ja auch in Haft landen, dass sie auch regierungskritische Arbeiten abliefern, gibt es auch noch mehr Beispiele. Oleg Sentsov, der russische Regisseur, der seit vielen Jahren jetzt auch schon in Haft sitzt und für dessen Freilassung sich Amnesty auch schon lange einsetzt. Der Filmpreis ist natürlich auch der Versuch, sage ich mal, solchen Menschen und solchen Versuchen der Freiheit, der Kunst und des Filmschaffens in solchen Ländern Gehör zu verschaffen, zu würdigen und sie zu unterstützen und vielleicht auch durch eine gewisse breitere Wirkung für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, die solche Filme machen und die einfach den Mut aufbringen, solche Themen ans Licht zu bringen.
Ist das für Filmemacher im 71. Jahr der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefährlicher geworden, seit Sie den Preis ausgelobt haben?
Mir ist in diesem Jahr jetzt aus der Auswahl der Berlinale kein konkreter Fall bekannt, aber insgesamt haben wir natürlich den Eindruck, dass die Menschenrechte im 70. oder 71. Jahr ihres Bestehens wieder mehr unter Beschuss geraten und wieder gefährdeter sind, als das vielleicht schon mal der Fall war. Wir haben mit Skin und mit False Belief zwei Filme dabei. Da geht es um die White Supremacy Bewegung und um Rassismus in den USA. Dass wir über solche Themen auch hier in Europa und auch in Deutschland wieder sprechen müssen, ist sicher eindeutig ein Rückschritt. Wir haben auch einen deutschen Film dabei, da geht es um das Leben von syrischen Flüchtlingen in Sachsen. Wir haben dieses Jahr keinen Film dabei, wo es um das Schicksal von geflüchteten Menschen auf dem Mittelmeer geht. Aber auch das sind natürlich alles Themen, die ja im 71. Jahrzehnt der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stärker auf dem Tableau stehen als in den Jahren zuvor. Und wo wir uns natürlich auch wünschen, dass ein Festival, ein politisches Festival wie die Berlinale und die Filme, die hier laufen, dazu beitragen können, dass diese Themen etwas stärker wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken und auch ja vielleicht etwas mehr Sympathie, vielleicht auch ein bisschen Identifikation mit solchen Schicksalen fördern.
Amnesty, Frau Wessels, hat den Preis vor 15 Jahren ausgelobt. Sie selbst haben hunderte Filme seither gesehen und ausgewählt, gesichtet für den Wettbewerb. Hat sich was thematisch verändert? Stehen beispielsweise jetzt Frauen und Kinder mehr im Fokus?
Man kann sicher in den einzelnen Jahren so bestimmte Trends ablesen. Das ist ganz richtig. Ich glaube, was das Thema Menschenrechte anbetrifft und Diskriminierung von Frauen, sehen wir eigentlich immer wieder starke Filme. Also ich selbst begleite die Amnesty-Jury jetzt seit 2009 durch die jeweiligen Festspiele. Ich kann mich aber zum Beispiel entsinnen, dass wir auch 2010 mit Die Fremde einen ganz starken Film gesehen haben. Da ging es um einen Ehrenmord in Berlin mit ganz starken Frauenfiguren. Insofern glaube ich, dass das ein Thema ist, das natürlich gerade, wenn man sich mit dem Thema Menschenrechte beschäftigt, immer wieder sehr stark aufscheint. Eine richtige Trendwende würde ich da eigentlich nicht beobachten. Ich würde aber sagen, es gibt so Themen, gerade auch so im Bereich LGBTI, also wo es um die Diskriminierung von Homosexuellen, Transsexuellen, Transidentitären geht, dass die Filme eben, wo es um die Schicksale von transsexuellen Menschen geht, von Menschen, die sich im eigenen Körper nicht richtig aufgehoben fühlen, dass wir da eigentlich eine Zunahme sehen und dass es da tatsächlich auch einen Trend gibt, Menschen und Geschichten, für die man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht so ein Auge hatte, auch hier zu zeigen.
Sabine Wessels von Amnesty International. Sie betreut die Juroren und sie ist für die Shortlist-Auswahl zuständig. Am 16. Februar wird der Amnesty-Menschenrechtsfilmpreis vergeben. Einen Tag später dann die Gewinner der Bären gekürt. Im offiziellen Wettbewerb laufen drei deutsche Filme. Einen Ausschnitt aus Fatih Akins Film Der goldene Handschuh haben wir vorhin ja schon gehört. Hier ist jetzt ein kurzes Hörbeispiel des Debütfilms von Nora Finkscheid. Er heißt Systemsprenger. Erinnern Sie sich, unser Kollege Ulrich Sonnenschein hat vorhin zu Beginn der Sendung ganz begeistert davon erzählt. Systemsprenger, das sind Kinder und Jugendliche, die durch alle Hilfesysteme gefallen sind. Heldin dieser Geschichte ist die 9-jährige Benny. Hier ein Ausschnitt.
Das Risperdal, das wir Benny testweise geben wollen, wirkt bei Kindern impulshemmend. Eigentlich ist es ein Neuroleptikum für erwachsene Schizophrenie-Patienten. Aber leider gibt es noch keine Langzeituntersuchungen bei Kindern mit einem IQ über 80.
Ach, jetzt knall oder was, Benny? Du beruhigst dich jetzt! Sofort ist das klar! Ist mir scheißegal! Alles Benny, du bleibst jetzt hier, bis du dich beruhigt hast. Ist das klar?
Und wenn du dich beruhigt hast, dann hole ich dich wieder.
Hört das?
Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas.
Sieht alles gut aus, Benny. Wie verträgst du die Medikamente?
Gut.
Wir werden die Dosis deiner Medikamente nochmal erhöhen. Das hilft dir, dass du dich besser kontrollieren kannst, wenn du wütend bist. Und wenn du merkst, dass du sehr müde bist oder gar keinen Hunger mehr hast, dann sagst du Bescheid, ja?
Ja.
Gehst du wieder zur Schule?
Nö.
Noch immer suspendiert.
Gib der Schule noch eine Chance. Du bist doch schlau.
Ich weiß.
Was willst du denn mal werden?
Erzieherin.
Systemsprenger, das Filmdebüt von Nora Fingscheid. Und allein, dass sie nominiert wurde für den Wettbewerb, damit schreibt sie sich schon ein in die Geschichte deutscher Filme auf der Berlinale und damit auch in die Geschichte des scheidenden Direktors Dieter Kosslick. Der hat nämlich deutsche Filme besonders gefördert. Waren die aber auch immer besonders erfolgreich? Eine Bilanz von Thiemenglatt.
Fatih Akin gegen die Wand 2004. Und damit haben wir sie auch schon alle aufgezählt. Die deutschen Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale in diesem Jahrtausend. Nun wäre es natürlich naheliegend, den deutschen Film zu verunglimpfen, ihm seine Daseinsberechtigung abzusprechen, wie es manch ein Kritiker gerne schnell mal tut, und zu erklären, wie weit das deutsche Kino im internationalen Vergleich doch hinterherhinkt. Man kann aber auch tiefer in die Analyse gehen. Denn an guten deutschen Filmen im Wettbewerb mangelte es in den vergangenen Jahren eigentlich nicht. Thomas Aslan, Christian Petzold und Andreas Dresen. Die wichtigsten Vertreter der Berliner Schule hatten regelmäßig Filme im Wettbewerb laufen. Mit ihren Geschichten, die die Wichtigkeiten des Lebens im Alltäglichen suchen, prägten sie nicht nur das deutsche Programmkino der vergangenen Dekade, sondern drückten auch der Berlinale ihren Stempel auf. Aber auch bekannte Regisseure wie Oskar Röhler und Volker Schlöndorff zählten zu den Gästen des Festivals. Dabei sorgte Oskar Röhler mit seiner Jud Süß-Verfilmung 2010 für einen kleinen Skandal und eine künstlerische Auseinandersetzung mit der deutschen Historie. Ein Stoff, mit dem sich die Berlinale Regisseure ohnehin gerne beschäftigen. So erzählte beispielsweise Christian Petzold in Barbara die beklemmende Geschichte einer Ärztin, die in die ostdeutsche Provinz versetzt wird, nachdem sie einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Unter Kritikern gilt Petzolds DDR-Drama bis heute als einer der besten deutschen Filme der vergangenen Jahre. Auf der Berlinale reichte es aber nur für Silber. Ist der deutsche Film also doch nur ein Schatten seiner Kunst? Nein, ganz so schlimm sieht es sicher nicht aus. Im Rennen um den Goldenen Bären war der deutsche Film in vielen Jahren am stärksten vertreten. 2014 und 2018 kam mit 4 Produktionen rund ein Viertel aller Wettbewerbsfilme aus Deutschland. Dieses Jahr sind es mit Systemsprenger, Der goldene Handschuh und Ich war zu Hause aber wiederum 3. Vorbei sind also die Jahre, in denen man deutschen Filmen im Wettbewerb unterstellte, dass sie sowieso nur wegen des Heimvorteils teilnehmen dürfen. Der deutsche Film läuft nicht nur in der Konkurrenz, sondern wird auch als solche ernst genommen. Deshalb konnte Berlinale-Direktor Dieter Kosslick schon vor vielen Jahren verkünden:
Vom roten Tuch für den deutschen Film ist es jetzt endlich zum roten Teppich gekommen. Darüber bin ich sehr froh.
Der scheidende Berlinale-Chef Kosslick war es auch, der es sich bei seinem Antritt 2002 zum Ziel setzte, das junge deutsche Kino auf dem Festival zu fördern. Deshalb sollte, wer den aktuellen Zustand des deutschen Films auf der Berlinale wirklich sezieren möchte, seinen Blick eher in eine kleinere Kategorie werfen. Seit 2002 wird in der Perspektive deutsches Kino jungen nationalen Filmemachern die Chance geboten, ihre Werke dem Festivalpublikum zu präsentieren. Und das mit Erfolg. Jährlich zeigt die Perspektive, dass das deutsche Kino noch viele Geschichten zu erzählen hat. So fuhr das Publikum in This Ain't California auf dem Skateboard durch die DDR oder durchlebte in Renn, wenn du kannst, gnaden- und schonungslos die Alltagsprobleme eines querschnittsgelähmten Zynikers. Mit diesem Film hatte übrigens der letzte deutsche Berlinale-Preisträger seinen Durchbruch. 2014, und damit nur 4 Jahre nach Renn, wenn du kannst, gewann Dietrich Brüggemann mit seiner Schwester Anna den Silbernen Bären für das Drehbuch zum Familiendrama Kreuzweg. Darin behandelt er den Ausbruch einer Jugendlichen aus den Fängen und Zwängen ihrer erzkatholischen Familie. Und das eindringlich schonungslos in 14 starren Plansequenzen. Doch vielleicht kommt in diesem Jahr wieder einmal ein Preisträger dazu. Denn ein alter Bekannter ist zurück. 15 Jahre nach dem letzten deutschen Berlinale-Erfolg hat Fatih Akin wieder einen Film im Wettbewerb laufen.
Sie hören H2 der Tag heute über die Berlinale, die gestern eröffnet wurde, über die Chancen deutscher Filme dort und vor allem über deren Chancen in der Welthauptstadt des Kinos, in Hollywood. In Los Angeles werden bald Ende des Monats die Oscars vergeben. Nicole Markwald beobachtet das für uns. Nicole, dieses Jahr wird die Oscar-Verleihung formal anders sein. Es wird kein Moderator durch die Show führen. Warum hat diese jährliche Verleihung Glanz und Glamour und Bedeutung verloren?
Nein, das würde ich nicht so sagen. Aber die Oscarverleihung ist tatsächlich ein Sorgenkind für die Filmakademie. Denn die Show kämpft mit sinkenden Einschaltquoten und dafür gibt es mehrere Gründe. Sie ist schlicht zu lang, also letztes Jahr fast 4 Stunden. Dann werden oft Filme ausgezeichnet, die dem breiten Fernsehpublikum nicht bekannt sind. Und die Academy will da nun ran, also sie will die Show kürzen. Sie schlug einen Oscar für populäre Filme vor. Das ging total nach hinten los, denn kommt ein Film, der viele Zuschauer ins Kino zieht, wie beispielsweise Black Panther, dann nicht mehr für die Kategorie bester Film in Frage. Man zog dann diesen Vorschlag wieder zurück. Und die Moderation selbst, es ist ein schwieriger Job. Also die das übernehmen, bekommen kein Honorar. Man fällt wochenlang für andere Jobs aus und wird dann anschließend in der Luft zerrissen von jedem, der sich auf den Schlips getreten fühlt. Also es gab ja einen Plan, nämlich Kevin Hart moderieren zu lassen, aber der sagte dann ab, nachdem homophobe Tweets von ihm aufgetaucht waren und er sich entschuldigen sollte. Und da sagten dann schon viele öffentlich, ach nee, kein Interesse, zu Stress. Ich sagte zum Beispiel Tina Fey. Und ich glaube, die Academy ist gut beraten, das in diesem Jahr ganz sein zu lassen. Denn solche Shows funktionieren ja auch ohne Gastgeber.
Wir gucken auch deshalb nach Los Angeles, weil Florian Henkel von Donnersmarck in diesem Jahr nominiert ist für den besten nicht-englischsprachigen Film mit Werk ohne Autor. Das ist seine zweite Nominierung. 2007 gewann er den Oscar mit dem Film Das Leben der Anderen. Wie gut muss man dafür eigentlich in Los Angeles vernetzt sein? Wie gut muss man Englisch können? Wie früh muss man anfangen, um die Kritiker von sich zu überzeugen? Das muss man ja persönlich tun. Da muss man dort sein, oder?
Richtig, aber diese Kategorie ist schon noch speziell, weil die Länder ihren Film vorschlagen. Also Deutschland hat entschieden, Werk ohne Autor ins Rennen zu schicken. Bei Florian Henkel von Donnersmarck ist es inzwischen natürlich anders, weil er eben Oscar-Preisträger ist, 2007 mit Das Leben der Anderen. Er lebt ja auch in Hollywood, beziehungsweise in Los Angeles. Und wenn man einen Film im Oscar-Rennen hat, wie jetzt, dann geht man im Vorfeld auf unzählige Events, macht diese Oscar-Kampagne mit. Da lernt man dann Mitglieder der Academy kennen, die eben wählen. Und genau das tut er im Moment. Ich habe ihn am Montag gesehen bei einem Screening von Werk ohne Autor an einer Uni, als er sich mit seinem Kameramann, der ja auch für einen Oscar nominiert ist, dort den Fragen von Filmstudenten stellte. Er hat ja dann nach dem Gewinn des Oscars versucht, Fuß zu fassen in Hollywood und eine Hollywood-Produktion gemacht, The Tourist, 100 Millionen Dollar Budget. Das ging nach hinten los. Der Film kam nicht wirklich gut an und nun tritt er wieder mit einem deutschen Stoff an. Denn auch er sagt, es ist schwer als deutscher Filmemacher in den USA. Es ist quasi ein geschlossener Markt und er spricht von einem ja, einseitigen Kulturaustausch.
Ja, da gucken wir mal drauf, welche Filmstoffe aus Deutschland laufen denn gut? Also der Verdacht ist, über Nationalsozialismus geht immer, Stasi auch, sowas. Jetzt Gerhard Richter, Toni Erdmann von Regisseurin Maren Ade war zwar 2016 in Los Angeles nominiert, bekam aber keinen Preis. Ist das Zufall? Ist das ein bestimmter Blick auf Deutschland?
Also, ich glaube, Sie haben recht, ne? Filme wie Werk ohne Autor, Das Leben der Anderen kommen gut an. Stoffe aus dem Nationalsozialismus, aus der frühen BRD-DDR-Geschichte, die stoßen hier auf Interesse. Aber sie sind allesamt kommerziell nicht wirklich erfolgreich. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie in der Regel nur in kleinen Programmkinos laufen. Damit lässt sich hier kein Geld verdienen. Aber die Nachfrage nach deutschen Stoffen ist da. Und das sehen wir jetzt im Moment speziell an Serien wie zum Beispiel Babylon Berlin. Die Serie lief in den USA schon im Frühjahr 2018 bei Netflix. Da hatte man einen besonderen Vertrag geschlossen. Also lange bevor sie in Deutschland im Free TV, in der ARD ausgestrahlt wurde. Oder die Serie Deutschland 83, erinnere ich mich, lief hier auf dem Sender Sundance TV. Auch von der Kritik sehr gut besprochen. Aber es ist einfach eine Nische. Und dazu kommt, dass deutsche Produktionen meistens Untertitel haben, also nicht synchronisiert werden. Und da sind die Amis einfach faul. Babylon Berlin, muss man dazu sagen, ist vielleicht die einzige Ausnahme, wo ich weiß, dass man sich die Mühe gemacht hat, sie zu synchronisieren.
Stichwort Netflix, das ist ein potenter neuer Wettbewerber für die Lichtspielhäuser, erreicht vor allem Jüngere. Wie stellt sich die US-Filmindustrie darauf ein, dass Filme künftig von Streaming-Anbietern gedreht, geschrieben und in die Kinos gebracht werden?
Ja, oder auch manchmal nicht in die Kinos
oder gebracht werden. Oder manchmal nicht in die Kinos,
ja. Genau. Ich glaube, die Kinobetreiber haben im vergangenen Jahr erstmal durchgeatmet, weil es 2018 Rekordeinspielergebnisse gab. Also die Leute gehen nicht weniger ins Kino. Aber natürlich spielen Netflix und Co. eine Riesenrolle. Das schlägt sich dann aber eher bei den Abozahlen bei Verträgen für Kabelfernsehen nieder. Wenn wir über das Kino sprechen, da geht es eher um die Debatte, wie eben beim Beispiel Roma von Netflix, ob und wann und wie lange solche Filme tatsächlich im Kino laufen. Weil im Moment müssen sie das noch, um überhaupt für einen Oscar in Betracht zu kommen. Aber am vergangenen Wochenende ist ja gerade das Sundance Film Festival in Utah zu Ende gegangen. Und da hat niemand so viel Geld ausgegeben wie Amazon, über 45 Millionen Dollar. Natürlich hofft auch Amazon möglicherweise, einen Film zu erwischen, mit dem sie im kommenden Jahr bei den Filmpreisverleihungen eine Chance haben, weil es unheimlich Prestige bringt, zu sagen, wir haben einen oder mehrere Oscars gewonnen und genau darauf zielt Netflix ja in diesem Jahr ab mit Roma und sie haben tatsächlich sehr, sehr gute Chancen.
Nicole Markwald, besten Dank nach Los Angeles. Und zurück auf die Berlinale in Berlin. Gestern ist sie eröffnet worden. Am 17. Februar werden die Gewinner feststehen. Bis dahin muss die Jury unter Leitung der französischen Schauspielerin Juliette Binoche die Filme im offiziellen Wettbewerb sehen, begutachten und bewerten. Unter anderem diesen hier. Ich war zu Hause, aber von Angela Chanelec. Es ist die Geschichte eines 13-Jährigen, der für eine Woche spurlos verschwindet. Mutter und Eltern sind ratlos. Warum ist der Junge weg? War es der Schock über den Tod des Vaters? Hier ein Ausschnitt.
Finde ich den Gedanken merkwürdig, einen Sterbenskranken, der dem Tod ins Auge sieht, einem Schauspieler gegenüberzustellen. Weil der Ernst, der diesen Kranken erfasst, der mit der unbedingten Wahrheit zu tun hat, die an ihm sichtbar wird, in so krassem Gegensatz steht zu dem Schauspieler, der immer nur so tut, als ob den die Lüge beherrscht, der es als seine Aufgabe betrachtet, seinen Körper zu benutzen, um zu lügen. Ich habe den Film ja nicht weiter gesehen, weil ich gehen musste, aber nur dieser kleine Augenblick trifft da nicht Mensch auf Mensch, sondern das Falsche auf das Wahre. Und dann entsteht eben nichts aus der Begegnung. Denn das Falsche ist immer stärker, das Falsche macht immer zunächst einen Moment von etwas Falschem und das Ganze ist kaputt. Es ist wie mit dem Essen. Ein Gericht und alles ist daran wunderbar, aber ein falsches Gewürz oder zu viel davon und alles ist zerstört. Ist vielleicht kein tolles Bild, aber verstehen Sie?
Vielleicht mussten Sie doch den ganzen Film sehen.
Ja, ich werde ihn mir anschauen. Ich habe ja nur diesen Ausschnitt gesehen, über den Sie gesprochen haben. Es tut mir leid, dass ich mich so aufrege.
Haben Sie viel mit Theater zu tun?
Nein, gar nicht. Ich gehe kaum noch ins Theater. Aber der Vater meiner Kinder war Theaterregisseur. Er lebt nicht mehr. Er ist vor 2 Jahren gestorben.
Verstehe.
Was verstehen Sie?
Warum Sie so reagieren? Es ist Ihre persönliche Wahrheit.
Dieser und 16 andere Filme laufen letztmalig im Wettbewerb unter der Ägide von Festivaldirektor Dieter Koslik. Er hat in den vergangenen 18 Jahren die Berlinale geprägt. Er hat 2004 den Regisseur Fatih Akin ins Programm gehoben und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt. Erstens für den deutschen Film insgesamt und zweitens den Blick dafür geschärft, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und sich diese Tatsache auch im deutschen Film niederschlägt. Und zwar wie? Hadwiga Fertschröver mit einem Überblick.
Würdest du mich heiraten?
Fick dich!
Du und doch nur so, als wären wir verheiratet, verstehst du?
Wieso gerade ich? Ich bin Penner!
Weil meine Eltern nicht akzeptieren würden, du bist Türke, Mann!
Es ist jetzt 15 Jahre her, da gewann Fatih Akin mit Gegen die Wand den Goldenen Bären der Berlinale. Das war eine Sensation. Zum einen, weil schon lange nicht mehr ein deutscher Film auf dem internationalen A-Festival gewonnen hatte. Zum anderen, weil der Preis für den Hamburger Filmemacher mit türkischen Wurzeln eine ganze Generation junger Filmemacher und Darsteller ins Rampenlicht rückte, die einen, wie man damals zu sagen beliebte, Migrationshintergrund hatten. Vom Label Deutsch-Türkisches Kino haben sich die Filmemacher der zweiten und dritten Generation wie Fatih Akin, Thomas Arslan oder Züli Aladag längst emanzipiert. Und schon lange nicht mehr erzählen sie nur Geschichten vom Leben zwischen Generationen und Kulturen, wie die Culture-Clash-Komödien à la Almania, Willkommen in Deutschland, der Schamdereli-Schwestern. Filmemacher Thomas Arslan verblüffte 2013 das Berlinale Publikum mit dem Western Gold, indem er das uramerikanische Filmgenre mit der Strenge und dem Stilwillen der Berliner Schule verband.
Und auf dieser Berlinale debütiert Fatih Akin im Genre des Horror-Thrillers mit der Verfilmung des Heinz-Strunk-Romans »Der goldene Handschuh«. Da geht es um den Frauenmörder Fritz Honker, der in den 1970er Jahren in der Kiezkneipe »Der goldene Handschuh« in St. Pauli seine Opfer fand.
Da willst du rein?
Ja.
In den goldenen Handschuh?
Ja. Da gehen auch normale Menschen rein.
Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max.
Der Begriff deutsch-türkisches Kino ist längst als ein Hilfsterminus der Filmwissenschaft abgelegt. Der Titel »Die Migrantigen«, einer der erfolgreichsten Filme in Österreich 2017, ist auch eine Kampfansage an eine Gesellschaft, die die längst eingebürgerten Nachkommen der Immigranten immer noch mit dem Zusatz »Migrationshintergrund« versieht. Eine Satire, in der die Filmemacher und Schauspieler Aman Tashimir Riachi, Faris Endris Rahoma und Alexander Petrovic ihre Erfahrung mit einer Mediengesellschaft spiegeln, die ihre Familiennamen und ihre Hautfarbe konsequent mit dem Klischee von Armut, kultureller Rückständigkeit und Mafia verbinden. Deutscher Film, was soll das überhaupt sein, fragt sich, wer auf das diesjährige Berlinale-Programm Perspektive deutsches Kino schaut. Hier werden die besten Filme der jüngsten Generation von Filmemachern aus Deutschland gezeigt. Ihre Regisseure heißen Tamer Jamal, Mehmet Akif Büyü Katalay, Christina Rajkova, Simona Kostova, Udita Bagawa oder Mariam Sareh. Was aufs Neue belegt, was die Politik noch immer nicht realisiert hat. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Themen und Formen der Filme sind so vielfältig wie das Leben von jungen Menschen überall auf der Welt. Es geht um die Liebe und das Erwachsenwerden, es geht um Identitätssuche und die Frage, wo wollen wir hin, wo kommen wir her? Und das kann der Brüsseler Platz in Köln sein, wie im Eröffnungsfilm von Tamer Jamal, ein Gefängnis im Iran, wo die in Frankfurt aufgewachsene Schauspielerin und Filmemacherin Mariam Sareh geboren wurde. Das kann nach Varna in Bulgarien führen, wo die Absolventin der Filmhochschule Babelsberg, Christina Rajkova, herkommt, oder nach Zentralindien im Beitrag von Udita Bagawa. Die Sprache des Films kennt keine nationalen oder kulturellen Grenzen. Ein Interviewfilm, zu sehen in der Perspektive deutsches Kino, stellt 15 in Deutschland arbeitenden Filmemachern die Grundsatzfrage: Stirbt das Kino?
Ist denn die Frage wirklich wichtig, ob das Kino stirbt oder nicht?
Das Kino wird es immer geben. Das wisst ihr aber alle schon.
In diesem Sinne, der deutsche Film ist tot. Es lebe das Kino der Vielfalt.
Und wie geht es auf der Berlinale nach Dieter Koslik weiter? Rudolf Worschech, Chefredakteur von EPD Film, nach allem, was wir bisher gehört haben, gehen Sie davon aus, dass unter dem künftigen künstlerischen Leiter der Berlinale, der zuvor das Locarno-Festival geleitet hat, weniger deutsche Filme im Wettbewerb laufen, dass die Auswahl eine andere ist?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Man weiß nur, dass auf Carlo Chatrian sicherlich ein großer Erwartungsdruck lasten wird. Es ist auf der anderen Seite natürlich so, dass bei den anderen großen Festivals in Europa, in Cannes, in Venedig und auch in San Sebastian, immer viele einheimische Filme laufen. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil das auch eine Plattform ist, um das heimische Kino ausländischen Kritikern, ausländischen Zeitungen zu präsentieren. Deswegen würde ich mal die Prognose wagen, dass er wahrscheinlich schon viel verändern wird, aber diese Plattformfunktion der Berlinale nicht aufgeben wird.
Mal kurz zu uns, zu den Besuchern. Für uns werden ja die Filme gemacht, nicht für die Kritiker. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger in die Kinos gegangen, auch weniger junge. Das sind Kunden von Netflix und anderen Streaming-Diensten. Was bedeutet das für die Berlinale? Bisher gilt, kein Film wird gezeigt, der nicht im Kino läuft. Ist das zu halten?
Ich denke schon, dass das zu halten sein wird. Wir haben ja im letzten Jahr so einen Vorgang gesehen, dass Venedig quasi die Netflix-Filme abgeschöpft hat, die Cannes nicht gezeigt hat, weil die eben auch die Vorgabe haben und sie auch erfüllen wollen. Wir zeigen nur Filme, die ins Kino kommen. Und Dieter Koslik hat es ja vor dieser Berlinale auch gesagt, dass er diese quasi Vorgabe oder diese Prämisse erfüllen wird, was ich persönlich gut finde. Man muss jetzt nur darauf achten, dass die auch wirklich umgesetzt wird, weil hier bei der Berlinale läuft ja der neue Film von Isabelle Coixet, die auch schon des Öfteren hier war. Und das ist auch eine Netflix-Produktion und da weiß man auch nicht, wie lange der im Kino bleiben wird, sein wird. Aber ich denke, dass das für das Kino, wir alle glauben an das Kino, eine wichtige Regel ist, die man einhalten sollte. Bei den Netflix-Usern, das weiß man ja auch aus Untersuchungen oder besser gesagt, bei den Streaming-Dienst-Usern ist es ja nicht so, dass die dem Kino verloren gegangen sind, sondern sie haben ja eine sehr hohe Affinität zum Kino und gehen öfters als der normale Kinozuschauer ins Kino. Das ist ja eigentlich auch keine schlechte Entwicklung.
Und zum Schluss mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Das Drehbuch für die Berlinale nach Koslik muss ja erst noch geschrieben werden. Fangen wir doch mal an. Was ist jetzt die wichtigste Aufgabe des Neuen? Bleibt's bei 400 Filmen, die auf dieser Berlinale bis zum 17. Februar gezeigt wird? Ist das nicht wirklich viel oder vielleicht zu viel?
Das ist wirklich viel. Das ist ja irre. Wenn Sie auf ein anderes Festival fahren, nach Cannes, da kann man immer über die gleichen Filme sprechen, weil alle die gleichen Filme gesehen haben. Natürlich ist Cannes kein Publikumsfestival. Koslik hat ja wirklich vieles gut gemacht, gerade das mit dem deutschen Film. Er hat auch gute Sektionen wie die Perspektive Deutsches Kino oder Berlinale Shorts ins Leben gerufen. Aber es gab in letzter Zeit einen gewissen Wildwuchs, sage ich jetzt mal. Da muss man sicherlich entschlacken. Und was ich als jahrelanger, jahrzehntelanger Berlinale-Gänger auch ganz gut fände, wäre, wenn man die verschiedenen großen Sektionen der Berlinale, wenn man da das Profil ein bisschen schärfen würde, weil das ist in den letzten Jahren relativ durcheinander gegangen.
Rudolf Worschech, Chefredakteur von Film EPD. Ganz großen Dank. Und hier ist ein Deutscher zum Schluss, der in Hollywood eine sagenhafte Karriere gemacht hat. Als Filmkomponist Hans Zimmer und Der Fluch der Karibik. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.